Das gleiche in Grün Weekly am 4. September 2026. Hier ist Ihre Radioshow des Vertrauens, das gleiche in Grün Weekly mit Moritz Petersen und Timo Landner. Mir wurde gestern gesagt, ich hätte eine Radiostimme und jetzt haben wir eben ganz viel Verkehrsdurchsagen geübt, bevor es hier losging.
Ja, wir haben darüber gesprochen, dass du eine Radiostimme hast, aber dass du gut im Moderieren bist einer Radioshow, davon war nicht die Rede.
Ach so, okay, nur die Stimme, na Gott. So, dann fangen wir an. Ich habe mitgebracht den Global EV Monitor Trucks and Buses. Wir sprechen ja hier oft über Zulassungszahlen oder so die Bestandsentwicklung von elektrischen Trucks, mal für die eine Region, mal für eine andere, meistens natürlich mit Fokus auf Deutschland, wenig überraschend, aber auch durchaus mal über China. So, das ICCT, das International Council on Clean Transportation, glaube ich. Mhm. Ja. Egal, das ICCT macht uns das Verfolgen der Zahlen nun auf jeden Fall einfacher, denn es hat sein Global EV Market Monitor, den sie schon haben, um ein eigenes Dashboard für Nutzfahrzeuge erweitert. Erfasst werden in dem Dashboard 34 Länder und die decken rund 80% der weltweiten Lkw- und Busverkäufe ab und gleichzeitig 99% der Verkäufe von emissionsfreien Lkw und Busse. Also ja, würde ich sagen, ganz gute Coverage. Man aktualisiert die Zahlen quartalsweise und dann kann man nach Land, Fahrzeugklasse und Jahr filtern und bekommt Absatzzahlen und Marktanteile zurück bis ins Jahr 2020. Also ganz schön viel Daten an einem Ort. Und da gibt es einen Bericht auch dazu, der wahrscheinlich auch regelmäßig dann aktualisiert wird auf Basis der Daten. Und in dem nun veröffentlichten begleitenden Bericht wird davon gesprochen, dass es 2025 global über eine 500.000 emissionsfreie Lkw und Busse verkauft wurden. Das ist ein Plus von 86% und das zweite Jahr in Folge, wo es nahezu eine Verdoppelung gibt. Der globale Marktanteil liegt damit bei rund 14%. China stellt davon rund 90%. Denn dort waren zuletzt fast 30%, ich merke, wie viel Zahlen das sind, aller neu zugelassenen schweren Lkw voll elektrisch. Ohne China bleiben 63.000 Fahrzeuge übrig und davon sind etwa 40% in den USA, überwiegend mittelschwere Nutzfahrzeuge. Aber auch in der EU legte die E-Lkw-Quote bei den Verkäufen um 71% zu und kam auf 4,5% Marktanteil. In Indien und Brasilien läuft die Elektrifizierung auch, allerdings fast ausschließlich über Busse im Moment. Ihr merkt schon, sehr viele Daten, ist halt ein Dashboard, was man hier versucht vorzulesen, also einfach mal selbst angucken. Wozu das nützlich ist, finde ich, so wer bisher Marktentwicklung bei E-Lkw nachvollziehen wollte, war so ein bisschen auf die Herstellermeldung angewiesen oder ein Dutzend nationaler Statistiken. Die sind nicht alle so aufbereitet, dass man sie direkt vergleichen kann. Die haben jeweils eigene Abgrenzung der Fahrzeugklassen. Und dieses Dashboard versucht da jetzt die Lücke zu schließen, eine konsistente Vergleichsbasis zu geben über Länder, über Segmente hinweg und über inklusive der Rohdaten. Und ein Hinweis zur Einordnung am Ende vielleicht wichtig, das haben vielleicht aufmerksame Zuhörende jetzt schon gedacht, 14% globaler Marktanteil, das erscheint hoch. Ja, denn als Lkw zählt hier alles über 3,5 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht, also große E-Transporter wie so ein E-Sprinter mit 4,25 Tonnen, die wandern dann mit in die Statistik. Das ist jetzt kein 40-Tonner, sondern ein Zehntel davon, aber ist halt mit drin. Und das erklärt dann auch, warum es so viele elektrische Nutzfahrzeuge in den USA gibt, weil dieses Segment da tatsächlich ganz ordentlich wächst. Das ganz, ganz schwere nicht so richtig. Link in den Shownotes. Ich finde, wirklich gute Übersicht, mit der man das so über die Zeit gut verfolgen kann.
Ja, ich habe etwas mitgebracht.
Gefährliches Wort hier.
Ich habe, das ist auch kein Wort.
Postgrowth.
Ach so, jetzt habe ich. Genau. Ich habe etwas mitgebracht, was in der letzten Woche, meine ich, oder davor die Woche, glaube ich sogar, erschienen ist. Ein interessanten Artikel, der hat weniger etwas mit Logistik zu tun und auch nur indirekt etwas mit Nachhaltigkeit. Aber der hat mich so bewegt, immer noch, muss ich dazu sagen, nicht emotional, aber zumindest gedankentechnisch, dass ich ihn unbedingt mal teilen möchte hier und ein bisschen darüber reden. Denn der wurde mir zunächst mal in mein Feed gespült. Was ich ganz erfreulich finde, weil das passiert tatsächlich nicht so häufig, dass es etwas so Interessantes in mein Feed gespült wird. Er ist mir unter anderem über den Weg gelaufen durch Maya Göpel, die hat ihn auch geteilt. Der Titel lautet The Post-Growth Perspective. Und jetzt könnte man natürlich sagen, toll, jetzt geht es um Post-Growth. Ne? Das klingt irgendwie nach einem Thema, wo ich jetzt spontan den Rasen mähen möchte. Aber ich finde den Artikel tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Er ist in einem Fachjournal für Vermögensverwalter und Finanzberater erschienen. Und geschrieben wurde er von Noel Pacado Brown, einer Finanzberaterin bei Morgan Stanley. Also aus dem Herzen der Wall Street quasi. Und genau deshalb lohnt es sich auch, einmal genauer hinzuschauen. Aber wir fangen erstmal ganz langsam an. Was ist eigentlich Post-Growth? Bevor jemand hier Schnappatmung bekommt. Post-Growth bedeutet nicht, Wachstum ist böse und auch nicht, ab morgen dürfen Unternehmen keinen Gewinn mehr machen. Es bedeutet zunächst einmal etwas viel, viel Einfacheres. Wir sollten nicht mehr selbstverständlich davon ausgehen, dass die Wirtschaft für immer weiter wachsen wird. Das klingt banal, ist es aber nicht. Denn Wachstum, und ich denke, das kann jeder nachvollziehen, ist eine ziemlich fundamentale Annahme unserer Wirtschaft. Ne? Unternehmen sollen wachsen, Umsätze sollen wachsen, Gewinne sollen wachsen, Produktivität soll wachsen, Aktien und eben auch unsere Altersvorsorge sollen wachsen. Und wenn etwas nicht wächst, dann werden alle nervös. Dann fragen wir normalerweise, hier läuft irgendwas falsch, was ist da los? Die Post-Growth-Perspektive stellt deshalb nicht unbedingt die Frage, wie schaffen wir Wachstum ab, sondern was passiert, wenn wir uns nicht mehr darauf verlassen können? Und jetzt wird es für die Finanzwelt interessant. Was macht man mit Geld in einer Welt ohne garantiertes Wachstum? Der Artikel fragt nämlich genau das. Wie sollte man eigentlich Vermögen anlegen, wenn wir nicht mehr davon ausgehen können, dass die wirtschaftlichen Bedingungen der vergangenen Jahrzehnte einfach fortbestehen? Denn klassische Geldanlagen funktioniert einfach gesagt nach einem ziemlich einfachen Prinzip. Ich investiere mein Geld, Unternehmen wachsen, Gewinne wachsen und dadurch wächst langfristig auch mein Vermögen. Aber was passiert, wenn wir eine Zukunft bekommen, in der manche Volkswirtschaften stagnieren oder schrumpfen, in der Ressourcen knapper werden, in der Klimaschäden teurer werden, in der Demografie das Wachstum bremst? Und so weiter und so fort. Und möglicherweise sogar alles gleichzeitig. Brown schlägt deshalb eine andere Perspektive vor. Nicht mehr nur, welche Anlage bringt die höchste Rendite, sondern welche Funktion muss mein Vermögen eigentlich erfüllen? Ein Teil soll liquide sein, ein Teil soll die Kaufkraft erhalten, ein Teil soll verlässliche Einnahmen erzeugen, ein Teil darf stärker auf Innovation und Wachstum setzen und ein Teil dient als Puffer für Krisen. Das Entscheidende ist also, nicht jedes Investment muss dasselbe können. Das Portfolio soll vor allem robust gegenüber unterschiedlichen Zukünften sein. Und genau das finde ich eigentlich viel interessanter als die Geldanlage selbst, denn hier passiert ein ziemlich grundlegender Perspektivwechsel. Wir versuchen normalerweise, die Zukunft vorherzusagen in irgendeiner Art und Weise. Wir machen nämlich Prognosen, Szenarien, Marktstudien und Excel-Modelle und am Ende gibt es diese eine schöne PowerPoint-Folie mit drei Kurven. Best Case, Base Case und Worst Case. Und natürlich führt die Base Case-Kurve nach oben rechts. Alles andere wäre ja auch irgendwie unseriös. Brown schlägt aber etwas anderes vor. Vielleicht müssen wir die Zukunft gar nicht genau kennen. Vielleicht sollten wir unsere Entscheidungen so treffen, dass wir mit verschiedenen möglichen Zukünften klarkommen. Das ist ein fundamental anderer Ansatz. Die Frage lautet dann eben nicht mehr, welche Zukunft wird eintreten, sondern wie handlungsfähig bleiben wir, wenn wir uns irren. Und das ist für mich die eigentlich interessante Aussage dieses Artikels. Warum mich ausgerechnet der Ort der Veröffentlichung interessiert? Der Artikel ist deshalb bemerkenswert, weil er nicht aus der klassischen Post-Growth-Ecke kommt. Er steht nicht in einem Degrowth-Magazin, auch so ein weiterer Begriff, der in dieser Ecke eigentlich immer rein suggeriert wird. Es ist kein Aktivismus oder so. Es ist ein Finanzartikel. Und damit passiert etwas Interessantes, denn eine Diskussion, die bisher häufig als gesellschaftspolitische oder ökologische Debatte geführt wurde, wird plötzlich als Risikofrage formuliert. Und das verändert die Perspektive. Man muss nicht einmal davon überzeugt sein, dass wir tatsächlich in einer Post-Growth-Welt landen werden. Es reicht, die Möglichkeit ernst zu nehmen, dass so etwas passieren könnte. Denn wenn die Zukunft tatsächlich weniger Wachstum bringt, wäre es ziemlich riskant, seine gesamte Finanzstrategie darauf aufzubauen, dass genau das Gegenteil passiert. Und vielleicht ist das die wichtigste Lektion. Für mich steckt darin eine ziemlich schöne Definition von Zukunftsfähigkeit. Zukunftsfähigkeit bedeutet nicht, die Zukunft richtig vorherzusagen, sondern mit unterschiedlichen möglichen Zukünften umzugehen. Wir brauchen vielleicht weniger Strategien, die perfekt funktionieren, wenn unsere Annahmen stimmen, und mehr Strategien, die noch funktionieren, wenn unsere Annahmen falsch sind. Das gilt für ein Investmentportfolio, aber natürlich auch für Unternehmen, Infrastruktur, Politik und Gesellschaft. Und vielleicht ist das sogar eine der spannenden Fragen, die man sich bei jeder langfristigen Entscheidung stellen kann. Was wäre, wenn unsere wichtigsten Annahmen über die Zukunft eben nicht stimmt? Wenn man darauf eine vernünftige Antwort hat, ist man möglicherweise schon ein ziemlich gutes Stück zukunftsfähiger. Und wenn diese Frage inzwischen sogar in einem Finanzjournal diskutiert wird, dann lohnt es sich vielleicht tatsächlich etwas genauer hinzuschauen. Den Link von diesem sehr interessanten Artikel setzen wir in die Shownotes. Könnt ihr gerne mal reinlesen. Mich beschäftigt er heute immer noch, weil auch die Autorin in diesem Artikel auch noch ein paar Tipps gibt für eben das Portfolio. Ich fand das super interessant. Vielleicht ihr ja auch.
Nicht die Aktien kaufen, die ich kaufe. Das ist immer ein sehr guter Tipp. Tatsächlich haben meine Doktoranden mal scherzhaft, aber auch mit sehr viel Ernsthaftigkeit da drin gesagt, ich sollte einen Börsenbrief rausgeben, damit die Leute wissen, wo sie nicht rein investieren müssen. Wir drehen den Globus ganz doll und halten ihn an bei Australien. Wir kennen ja das Problem, also nicht nur die Erzeugung von erneuerbarer Energie ist schwankend mit dem Wetter, also der Sonneneinstrahlung und so weiter, sondern auch der Stromverbrauch selbst zeigt ja heftige Spitzen, vor allem morgens und abends. Vor einiger Zeit, als das lineare Fernsehen noch dominierte, da konnte man zum Beispiel in UK, ist immer eine schöne Anekdote gewesen, zum Beispiel auch super deutlich sehen, wann Werbepausen im Fernsehen liefen, weil dann einfach viele Briten ihren Teekessel angeschmissen haben. Spitzen müssen ausgeglichen werden und das macht man bisher viel mit Gaskraftwerken. Die kann man sehr schnell oder vergleichsweise schnell hoch und runter fahren. Ich habe nun Anfang der Woche eine spannende Abbildung gesehen. Gavin Mooney hat zwei Tagesprofile aus dem australischen Verbundnetz NEM nebeneinander gelegt. Juli 24 und Juli 26. Jeweils 28 Tage Mittel aus diesen 5-Minuten-Daten. Und diese Abbildung zeigen erstmal, wie groß die Spitze ist, morgens und abends, und woraus die bestritten wird. Das ist ein relativ einfaches Chart. Vor 2 Jahren, länger ist es noch nicht her, lieferte Gas in den Morgen- und Abendspitzen deutlich mehr Leistung als Batteriespeicher. Da gab es einfach noch nicht so viele. Und heute ist genau umgekehrt und super deutlich. Also die abendliche Spitze wird 2026 überwiegend von Speichern gestellt, bei insgesamt sogar einer höheren Leistung als 2024. Und auch die Gasgrundlast so über den Tag ist gefallen. Ich würde schätzen, so auf Basis der Abbildung, die ihr jetzt nicht sehen kann, dass so 2490, also in 2024, 90% dieser Peakleistung mit Gaskraftwerken bestritten wurde. Und heute sind es ungefähr 70% mit Batterien. Der Netzbetreiber liefert auch noch weitere eindrucksvolle Zahlen, finde ich. In Q2 26 hat sich die Entladeleistung der Großspeicher gegenüber dem Vorjahresquartal fast verdreifacht. In den Abendspitzen zwischen 16 und 21 Uhr um 228% nach oben. Die Gasverstromung fiel um 30% auf ungefähr 1000 Megawatt im Schnitt. Der niedrigste Wert für ein zweites Quartal seit 2003. Batterien sind inzwischen in Australien auch preissetzend. Jetzt sitzen wir ein bisschen technisch, so in 36% aller Dispatch-Intervallen bestimmen Lade- und Entladegebote den Preis. Vorher waren es 17%. Und der durchschnittliche Großhandelspreis im NEM ist auch gesunken von auf 74 australische Dollar pro Megawattstunde, 50% niedriger als im Vorjahr. 3 Einordnungen gehören dazu, wenn ihr diese Grafik dann hoffentlich vor Augen habt, weil ihr alle in die Shownotes klickt. Please click into the show notes now. Die Grafik zeigt ausschließlich Gas und Batterien. Also was hier dominiert, dominiert innerhalb dieser beiden Kategorien. Kohle ist im australischen Verbundnetz immer noch das Ding. 13.000 Megawatt, das 12-fache der Gasleistung. Also es geht hier um die Spitzenlast, ne? Nicht um die Grundlast. Und, das finde ich total interessant, ist aber auch total intuitiv, der Erfolg frisst gerade ein wenig seine Geschäftsgrundlage, weil natürlich diese Preisspreads, von denen diese Arbitrage-Speicher ja leben, die sind eingebrochen. Der volumengewichtete Entladepreis, der fiel im letzten Jahr, innerhalb des letzten Jahres von 427 auf 100 australische Dollar pro Megawattstunden. Aber der Ausbau funktionierte bisher vor allem deshalb, weil dieses Preisdifferenzial so groß war. Und das wird jetzt kleiner und dadurch natürlich der Zubau vielleicht nicht mehr so ökonomisch sinnvoll wie vorher. Für uns alle ist das natürlich in der Logistik relevant, weil wir auch Großspeicher haben, demnächst viele, auf 4 Rädern. Also wenn du dich so beschäftigst dann mit Depotladen und Netzanschlüssen, wenn Speicher die Abendspitze abfedern und die Preiskurve über den Tag dann flacher wird als bisher, dann verändert sich ja vielleicht auch die Kalkulation für Ladeinfrastruktur so ein bisschen in beide Richtungen. Also bleib spannend. Ist in den Shownotes, falls ich es noch nicht gesagt habe.
Noch eine kurze energiepolitische Meldung zum, mehr oder weniger zum Schluss. Das Energiewirtschaftliche Institut der Uni Köln, EWI, hat im Auftrag des Landesverbands Erneuerbare Energien NRW untersucht, wie Deutschland seine Klimaziele bis 2045 möglichst kostengünstig erreichen kann. Ich habe mir dazu noch nicht das eigentliche Gutachten durchgelesen, sondern zunächst mal die Management Summary, also die Pressemitteilung des Landesverbands Erneuerbare Energien NRW. Die Pressemitteilung samt Link zum Gutachten packen wir natürlich euch in die Shownotes und gegebenenfalls mache ich daraus nochmal ein Update, wenn ich das Gutachten gelesen habe, falls da irgendetwas anderes drinsteht als in der Pressemitteilung. Also ich hoffe nicht, dass da was anderes drinsteht, aber zusätzliche Informationen.
Wir halten fest, der Typ, der sich darüber beschwert, dass Medien berichten auf Basis von Pressemitteilungen, hört jetzt seinem Co-Host vor, wie er eine Pressemitteilung zitiert.
Die Kernbotschaft ist, der LEE NRW kurz warnt davor, Energiepolitik zu stark auf einzelne Kostenpositionen wie Redispatch zu verengen. Laut der Mitteilung kommt das EWI-Gutachten zu dem Schluss, dass ein kostenoptimierter Umbau des Stromsystems mit mehr Erneuerbaren bis 2045 rund 70 Milliarden Euro gegenüber den aktuellen Plänen einsparen könnte. Die Argumentation dahinter: entscheidend seien nicht einzelne Teilkosten, sondern die Gesamtsystemkosten, also das Zusammenspiel von Erzeugung, Netzen, Speichern und Flexibilitäten. Der Vorwurf an die Bundesregierung lautet deshalb, wer nur kurzfristige oder isolierte Kosten schaut, riskiert am Ende ein insgesamt teureres Energiesystem. Spannend ist, das Gutachten sagt nicht einfach mehr Erneuerbare um jeden Preis. Kurzfristig kann laut Modell sogar ein geringeres Ausbautempo günstiger sein, weil die Stromnachfrage aktuell langsamer wächst als früher angenommen. Langfristig bleibt ein starker Ausbau, aber kostenoptimal, nur eben systemischer gedacht, mit mehr Fokus auf Wind an Land und Freiflächen-PV statt blindem Festhalten an heutigen Ausbaufaden. Ich fand das Ergebnis spannend. Nochmal, es ist eine Pressemitteilung, dass ich das mal als Kurznews raushauen wollte. Ich werde das Gutachten auf jeden Fall noch lesen, lieber Moritz. Das hole ich nach, aber für alle, die da gerne jetzt schon reingucken wollen, Link in den Shownotes.
Fühlst du da nicht auch so ein bisschen Skepsis, wenn jemand sagt, naja, vielleicht doch lieber langsamer ausbauen, weil wir brauchen ja gerade gar nicht so viel, wissend, wie lange es dauert, Dinge auszubauen?
Ja.
Naja, du wirst da uns das noch erzählen.
Ja, genau. Lass das mal so stehen einfach. Genau. So, das reicht jetzt auch für diese Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und Moritz mit Sicherheit auch. Nächste Woche, am Dienstag, kommt die nächste Folge mit einem Interviewgast. Seid also gespannt. Und natürlich auch nächsten Freitag eine weitere Folge Weekly. Macht's gut.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt's jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt's eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.